Domradio Menschen.
Ein Lagerfeuer, das außen und innen wärmt. Das zünden, wo immer sie gerade sind, die Eltern Bernadette und Klaus, die Schwestern Esther, Lea und Rebecca und die Tochter Laura einmal im Jahr an, um so getrennt und doch vereint an den Tod von Tobias, Sohn, Bruder, Vater denken zu können. Der plötzliche Unfalltod des gerade mal 30-jährigen Tobias hat die ganze Familie in einen Strudel von Schmerz gerissen, einen Abgrund aus dunkler Nacht. Gemeinsam versuchen sie, das Unfassbare zu begreifen und Wege zu finden, wie sie weiterleben können. Zu diesen Wegen gehört ein anrührendes Buch über ihre gemeinsame Trauer als Familie. Plötzlich tot, als Familie weiterleben, heißt es. Briefe von Freunden, Briefe an den geliebten Sohn, Bruder, Vater, Freund Tobias, aufrichtige Schilderungen darüber, wie es den einzelnen Mitgliedern in den ersten 2 Jahren nach dem Tod ergangen ist, sind hier zusammengetragen. Am Ende schreibt Klaus Rückeberg, der Vater, an Tobias: Ich erwarte aber weiterhin viele glückliche Erlebnisse, weil meine Freude am Leben nicht zerbrochen ist. Und sicher, du bist dabei. Ich wünsche mir, dass Tobias auch heute dabei ist, wenn sein Vater Klaus Rückeberg erzählt. Denn Klaus Rückeberg gibt uns jetzt die Ehre, im Domradio von der Liebe zu seinem Sohn Tobias zu erzählen. Herzlich willkommen, Klaus Rückeberg. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio fängt unsere Sendung Menschen mit dem Fragebogen an. Den Namen Klaus Rückeberg, den kennen wir schon, aber ansonsten bitte Alter?
58.
Beruf?
Pastoralreferent.
Gibt es eine Berufung, wozu Sie auf die Welt gekommen sind?
Um ganz viel Glück zu empfinden, zu erleben und auch schon mal weiterzugeben.
Religion ist beim Pastoralreferenten ja klar katholisch. Wie gerne?
Ich bin begeistert vom Christentum. Manchmal ärgere ich mich.
Von meinem Vater habe ich?
Die positive Weltsicht.
Ohne meine Mutter?
Wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
In der Schule habe ich mich?
Furchtbar schlecht gefühlt, viel Misserfolg gehabt und schlechte Erinnerungen.
Sitzen bleiben war für mich?
Grausam.
Erst in der Oberstufe hatte ich Erfolg, weil?
Die Oberstufenreform mir manches leichter gemacht hat.
Die SMD, eine Gruppe freikirchlicher Studenten, war als junger Erwachsener wichtig für mich, weil?
Ich einen neuen Zugang zum Glauben gefunden habe und zum Gebet.
Die Freikirche aber hinter mir lassen musste ich, als
mir klar wurde, dass sie doch sehr legalistisch ist, sehr biblizistisch, sehr einseitig, sehr heilsegoistisch.
Theologie wollte ich studieren, um
meinen Glauben auch intellektuell zu verantworten.
Als Pastoralreferent kann ich
Menschen begegnen, mich zu Menschen gesellen, sie begleiten in ihren Lebensfragen.
Als Pastoralreferent kann ich nicht?
Die Welt retten.
In der Gemeinde zu arbeiten bedeutet?
Eine Vielfalt an Begegnungen, Kontakten, aber auch sehr anstrengend.
In einer Sonderseelsorge zu arbeiten bedeutet?
Sich viel mehr konzentrieren zu können auf das seelsorgliche Gespräch und die unmittelbare Begegnung mit leidenden Menschen.
Als Krankenhausseelsorger kann ich
Menschen ermutigen, in ihrer Trauer sich an Gott festzumachen.
Als Seelsorger im Kinderkrankenhaus muss ich
gar nichts. Ich bin frei.
Eine Frau zu finden, mit ihr 4 gesunde Kinder zu bekommen, das war
eines der größten Ereignisse meines Lebens und ein großes Glück.
Alle 4 Kinder gesund, groß und erwachsen werden zu sehen, war
für mich das größte Glück meines Lebens.
Als der Anruf kam, dass unser ältestes Kind nicht mehr lebte.
Horror.
Die Welt ist seitdem
verletzt.
Die erste Zeit der Trauer habe ich nur überstanden, indem
ich einfach da gesessen und geweint habe und meine Familie bei mir hatte.
Heute ist wichtig, dass
die Trauer in meinem Leben da ist, ich aber auch einen Blick für das Glück habe, für die schönen Dinge des Lebens.
Ein Trauerbuch haben wir als Familie über den Tod von Tobias geschrieben, weil
der tiefste Grund ist, dass es uns hilft, unsere Trauer auszudrücken, und das macht uns ein Stück mehr frei.
Menschen können trösten,
wenn sie treu bei dem Trauernden bleiben.
Enkelkinder zu haben bedeutet,
die Ernte des Lebens einzufahren.
Der Tod ist für mich
ein neuer Lebensabschnitt.
Letzte Frage: Gott ist
das unbegreifliche Rätsel meines Lebens.
Domradio, die Sendung Menschen, und unser Gast heute in dieser Sendung Menschen ist Klaus Rüggeberg, Vater von Tobias Rüggeberg, der ganz plötzlich mit gerade 30 in einem Unfall gestorben ist. Über diesen Tod gibt es ein Buch, noch ein Trauerbuch, könnte man denken, hat auch der Kollege eben schon gefragt, aber es ist ein ganz und gar ungewöhnliches Buch. Klaus Rüggeberg, Tobias hat noch drei jüngere Schwestern, Rebecca, Esther und Lea, und mit denen zusammen, mit ihrer Frau, diesen Töchtern, ihrer Enkelin, das ist die Tochter von Tobias, die heißt Laura, und seiner letzten Freundin haben sie alle zusammen ein Buch über diesen Tod geschrieben. Wie kam das? Wie setzt man sich denn zu 6 oder zu 7 zusammen und schreibt ein Buch?
Zunächst mal war das sehr umstritten, ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich selber habe gesagt, das brauchen wir nicht. Es gibt so viel Literatur zu dem Thema. Alles ist gesagt. Es ist völlig überflüssig, da noch was zu schreiben. Das interessiert niemanden. Meine Frau hat sich davon nicht abbringen lassen und hatte die Idee, die Kondolenzschreiben zu veröffentlichen. Wir haben Hunderte bekommen.
Sofort. Was hat denn Ihre Frau gesagt, warum sie dieses Buch schreiben wollte? Weil ihr Einwand ist ja berechtigt.
Ja, in der Tat war das die Erfahrung des Reichtums der Kondolenzschreiben. Sie wollte die Kondolenzschreiben veröffentlichen. Okay. Da habe ich gesagt, das interessiert voraussichtlich auch niemanden, aber du kannst ja mal versuchen. Okay. Und dann hat sie diesen Versuch unternommen, weil sie Kontakte hatte, zum Verlag da mal vorgefragt. Und wir haben dann uns von den Mitarbeitern überzeugen lassen, so ein Buch zu schreiben, aber nicht nur die Veröffentlichung der Kondolenzschreiben in Auswahl, sondern eben auch unsere eigene Trauergeschichte. Und dann kam die Idee auf, dieses Buch dann als Familie zu schreiben. Damit konnte ich mich identifizieren. Das war was ganz Neues, dass eine Familie sowas schreibt. Es gibt ja Literatur durchaus, wo ein Vater oder eine Mutter dann die Erfahrungen niederschreiben. Aber dass eine ganze Familie aus unterschiedlichen Perspektiven schreibt, das war neu.
Beim Lesen habe ich gedacht, das Buch ist so, wie Sie getrauert haben. Sie haben sich schon in der ersten Nacht mit der Todesnachricht zusammengefunden und jeder aus seiner Perspektive sagt auch, wie wichtig das für ihn war. Und die Tochter, die in Kanada war und nicht in der ersten Nacht dabei sein sollte, sagt auch, wie sehr sie das vermisst. Also es klingt sehr organisch, dass das Buch so ist, wie Sie eben auch getrauert haben.
Das spiegelt unsere Trauer in der Tat wider. Aber wenn Sie genau lesen, gibt es natürlich auch Unterschiede. Auch in der Beziehung zu Tobias. Mhm. Die Schwestern haben nicht dieselbe Beziehung. Da gibt es eine sehr nahe Beziehung und eine so mittel und eine auch eher distanzierte Beziehung.
Ja, es ist ja dann auch irgendwie interessant. Das sagen Sie auch alles ganz offen, dass die etwas distanziertere Beziehung, dass die Schwester in Kanada war.
Ja.
Dass die eben auch nicht mit dabei war. Ne? Mhm. So. Aber den Bruder gerade noch gesehen hatte in einem Urlaub und dann sich über die Fotos mit ihm verbinden könnte. Dann haben Sie dieses Buch also geschrieben, und als es dann fertig war, wenn Sie das so angucken heute, es ist übrigens auch ein Familienfoto vorne drauf, ne? Ja. Ist auch nicht nur, der Tobias steht zwar im Vordergrund, aber es ist auch nicht nur der Tobias da drauf. Hätte Ihnen selber das geholfen? Also nehmen wir an, das Buch hätte es schon gegeben und irgendeiner hätte es Ihnen in die Hand gedrückt.
Ich glaube, in meiner Situation hätte es mir geholfen.
Warum?
Authentisch von anderen zu hören, wie sie die Trauer leben und vor allen Dingen, welche Anstrengungen sie unternehmen, mit dieser Trauer leben zu lernen. Mir hat ja auch geholfen, dass ich mich mit meiner Frau zusammen mit zwei Ehepaaren getroffen habe, die selbst ein Kind, ein älteres Kind verloren haben. Und ich habe gemerkt, wie sehr das mich gelöst hat. Ich erinnere mich noch gut an die erste Begegnung, die ich da mit diesen Eltern hatte. Da habe ich gespürt, man kann dieses furchtbare Geschehen überleben. Anfangs war ich der Meinung, das kann man nicht überleben.
Die haben damals in dem ersten Gespräch gesagt, 7 Jahre. Die haben mir noch eine Perspektive gegeben. Das heißt, sie hätten Bücher gebraucht, in denen jemand einerseits sagt, so ist es und andererseits, man kann es überleben.
Genau, so ist es. Man kann es überleben. Das hat mir sehr geholfen zu sehen, die sind im Leben geblieben, die haben auch wieder Freude am Leben gehabt. Das hatte ich anfänglich gar nicht und ich konnte mir das auch gar nicht mehr vorstellen.
Sie haben das nach 2 Jahren geschrieben, dieses Buch, als die ersten beiden Jahre zu Ende gegangen sind. War das ein bisschen früh, um so ein Buch zu schreiben oder war es genau richtig?
Ich fand es genau richtig. Es war ein gewisser Abstand. Es war aber auch noch so nah, dass ich auch mit meinen Emotionen da ganz eintauchen konnte. Ich habe viel geweint, als ich das Buch schrieb. Ich habe auch vieles, hat mich sehr positiv berührt. Ich habe mich auch gefreut. Das Buch zu schreiben war schön und schrecklich zugleich. Schön, weil ich mich erinnerte an meinen Sohn, an die Begebenheiten mit ihm, an die Bedeutung, die er für mich hatte und ich für ihn. Und schrecklich war es eben, mir immer wieder diese Szenen seines Todes vorzustellen, den Verlust, dass ich ihn nie mehr wiedersehe. Und auch bestimmte Dinge nochmal mir vor Augen zu führen, dass wir ihn ja zum Beispiel nicht mehr sehen konnten. Es war ja keine Berührung des Leichnams mehr möglich.
Das hat mich irritiert, wie autoritär das offensichtlich war, dass Ihnen, obwohl Sie das wollten, das Bestattungsinstitut es Ihnen einfach nicht gewährt hat.
Das war nicht so.
Ach so.
Das war nicht autoritär.
Ach so,
das Bestattungsinstitut hat gesagt oder vermittelt, dass die Verwesung des Leichnams bereits eingesetzt hat. Und das hat sowohl Folgen für den Geruch als aber auch für das Aussehen. Ich habe viele Tote gesehen in meinem Leben und ich habe auch mal einen Leichnam gesehen, wo die Verwesung begonnen hatte. Ich war ganz überzeugt davon, das wollte ich nicht, denn die Identität dieses Leichnams mit meinem Sohn, da war ich ganz sicher, die war nicht mehr gegeben.
Die kann man
ich hätte da nichts mehr erkennen können und das wollte ich mir dann nicht an, dieses Bild wollte ich nicht abspeichern.
Das liest sich in dem Kapitel, was die Lea dann, weil die Lea hatte den Auftrag, die Kleidung vorbeizubringen und das liest sich so, als wäre das für sie entschieden worden. Aber dann ist es mit ihnen entschieden worden.
Die haben das so vorgeschlagen, die haben uns geraten. Ist ein Bestattungsinstitut, das ihm normalerweise immer rät zur Begegnung mit dem Toten, mit dem geliebten Toten. Und wie gesagt, wir haben das selber entschieden. Wir hätten, also sie hatten uns angeboten, einen Fuß oder ein Bein noch zu berühren. Das passte für uns nicht.
Das war dann ja auch nur maximal Tobias Fuß und nicht Tobias.
Genau.
Dieser plötzliche Tod, das war ein Einbruch in eine ganz heile Welt, in der Sie selber und die anderen sich stabil und sich sicher gefühlt hatten. Und von diesem Einbruch, in welche Welt dir denn dieser Einbruch kam, davon erzählen wir nach den Nachrichten. Zu Gast im Domradio in der Sendung Menschen ist heute Klaus Rückeberg. Der hat 4 erwachsene Kinder, eine stabile Ehe, einen stabilen Beruf. Einen Beruf, den er auch wirklich machen will. Eine Kindheit, wenn wir jetzt mal die Schule weglassen und die grässlichen Schulerfahrungen, die man eigentlich Kindern wünschen kann. Klaus Rückeberg von heute aus betrachtet. Ihr Leben vor 2010 war ziemlich schön, ne?
Das Leben war sehr schön. Das war voll mit großartigen Erfahrungen, mit einem erfolgreichen Studium, mit viel Freude im Beruf, mit Glück mit den Kindern. Natürlich gab es auch immer Auseinandersetzungen und Dissonanzen zwischen meiner Frau und mir, aber noch mehr zwischen den Kindern und mir. Vielfach auch durch meine Schuld, durch meine Ungeduld. Aber insgesamt überwog das Schöne und das Glück.
Haben Sie das auch damals so gesehen?
Das habe ich auch damals so gesehen. Ich weiß noch, erinnere mich, dass wir oft, wenn wir die Kinder, die dann erwachsen wurden, verabschiedeten, dass wir dann so standen, ihnen nachwinkten und sagten, was haben wir für ein Glück. Wir waren uns allerdings immer bewusst, dass dieses Glück auch geschenkt ist und dass es auch zerbrechen kann. Aber gerechnet haben wir damit natürlich keines.
Also Sie haben nicht sowas gedacht wie, das ist zu viel des Glückes, so kann es nicht bleiben oder so wird es nicht bleiben? Oder?
Doch, das habe ich gedacht. Das habe ich oft gedacht. Aber ich habe es mir nur so gesagt und gedacht. Ich war immer der Überzeugung, du bist vom Glück beschenkt und es passiert zum Glück nichts.
Wie so ein, hatten Sie Angst, es auszusprechen, wie so ein böses Omen, dass Sie es herbeirufen, das Unglück?
So könnte man es fast sagen.
War denn, also würden Sie nachher, also von heute aus betrachtet sagen, Sie waren verwöhnt? 55 Jahre lang hat das Leben Sie verwöhnt?
Ich würde das so sagen. Ja. Probleme habe ich auch immer gehabt, aber jetzt im Rückblick waren das doch alles sehr überschaubare Herausforderungen im Leben. Und wenn ich einen Schmerz hatte oder ein Leid, das waren doch sehr kleine Dinge. Ich war verwöhnt vom Glück.
Aber es war real. Sie sagen nicht im Nachhinein, es war eine Illusion. Es war gar nicht so.
Nein, es war real. Ich bin wirklich viele Jahre glücklich gewesen. Ich habe eine feste Arbeit. Ich habe, wie gesagt, meine Familie. Ich bin finanziell unabhängig. Bin gesund. Also alles Dinge, die sich jeder erträumt. Hm. Freunde.
Ja, und dann kam dieser Einbruch in dieses Glück. Und Sie schreiben da ja, also wenn man das zusammenpuzzelt, was die einzelnen Familienmitglieder schreiben, ist das schon auch so ein Tenor, auch bei Ihrer Frau kommt das durch. Und dann wechselt das Leben die Farbe von weiß nach schwarz.
So kann man das sagen. Dass nichts mehr war, wie es vorher war.
Was verloren gegangen ist, so ließ es sich, ist dieses Stabile, das sich sicher fühlen.
Ja.
Also Ihnen war irgendwie schon, irgendwo war klar, dass es ist so viel Glück und das muss nicht so bleiben, aber gedacht haben Sie, dass es bleibt, oder? Sie haben es nicht für möglich gehalten.
Ich habe es nicht für möglich gehalten. Das Unglück ist in meiner Erfahrung immer das Unglück der anderen gewesen. Und da war ich immer sehr erleichtert. Die anderen haben das Unglück, ich habe das Glück. Mhm. Und so war es ja auch.
Und dieses Schwarz hat Sie dann für 1-2 Jahre verschluckt?
Ich fühlte mich nicht verschluckt. Ich fühlte mich immer handlungsfähig. Ich konnte auch schnell glückliche Dinge empfinden. Hm. Aber dieses Schwarz, wie Sie es nennen, diese Trauer, die geht mit seit jetzt fast 4 Jahren.
Naja, ich sage das deswegen, weil es war vorher so viel Glück und dann so ein unermessliches Unglück. Deswegen sage ich so weiß und schwarz, weil es einfach so ein Kontrast ist. Ich denke, mein Gott, das ist ja so ein, das ist was Digitales, nichts, was sich ankündigt durch eine Erkrankung. Wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, dann zieht sich das über eine Zeit hin und man kann sich schon mal an den Gedanken gewöhnen. So war das ja nicht. Es war einfach mitten in der Nacht, plötzlich war das Leben anders.
Und da mussten wir uns erstmal sortieren, oder ich mich. Ich musste das erstmal erfassen, was auch nicht so schnell ging. Und ich weiß noch, wie ich oft geweint und auch geschrien habe, um dieses ganze Entsetzen zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Diese Trauer geht aber mit. Die ist nicht weg. Und manchmal denke ich mir, ist vielleicht auch ganz gut so. Weil die Trauer mich mit meinem Sohn in Verbindung hält. Immer wenn ich weine oder wenn ich über diese gerade letzte Lebensphase von ihm nachdenke, dann fühle ich mich ihm nah. Es ist allerdings auch nicht so, dass die Trauer dominiert. Die Trauer hat einen festen Platz in meinem Leben, aber sie wird flankiert von glücklichen Erfahrungen. Nur die glücklichen Erfahrungen lösen die Trauer nicht auf. Und die Trauer hat nicht die Macht, das Glück zu verscheuchen.
Und das Glück nicht, die macht die Trauer zu verscheuchen. Gegenseitig, die stehen einfach nebeneinander.
So erlebe ich das.
Das heißt, wenn vorher so viel Glück da war, ist jetzt etwas dazugekommen. Das Glück ist nicht weg, sondern es ist etwas dazugekommen.
Ja, es ist was dazugekommen. Das ist eine Last, das ist schwer. Aber manchmal ist es auch gut, dass es das gibt.
Sie sind von Beruf Seelsorger. In unterschiedlichen Kontexten haben Sie gearbeitet, das erzählen wir gleich. Aber Sie haben natürlich dann die Erfahrung gemacht, dass auch ein Seelsorger in Situationen gerät, wo man sich um seine Seele sorgt. Im Domradio heute Klaus Rüggeberg zu Gast. Klaus Rüggeberg, Sie sind Pastoralreferent geworden. Ein Pastoralreferent, der sich als Seelsorger versteht, oder?
So würde ich das sagen. Als einer, der Menschen begleitet in ihren Lebensumständen, Lebenssituationen. Jetzt, seitdem ich im Krankenhaus tätig bin, ja schon über 20 Jahre, schon eher der Menschen begleitet, die in Krisensituationen sind.
Das war in Ihrer Zeit, wenn wir das mal so ein bisschen angucken, was Sie gearbeitet haben, in der Gemeinde anders. Da ging es ja nicht immer nur um Krisen, sondern um das komplettere Leben.
Um das komplettere Leben. Ich habe da insbesondere Jugendarbeit gemacht und Familienseelsorge aufgebaut. Ich hatte ja selber in der Phase damals kleine Kinder, die im Kindergarten waren oder gerade auf der Grundschule. Und das machte es mir leicht, mit Eltern Kontakt aufzunehmen. Und habe dann über 8 Jahre lang sehr viel Familienpastoral gemacht, mit Gesprächskreisen, mit Elterngruppen, mit Ferienfahrten, Wochenendtouren, Bibelkreisen. Also eine sehr bunte Mischung, mit großer Freude.
Und sehr aktiv auch, oder?
Wir haben viel unternommen. Wir haben dann auch noch mit den Eltern zusammen eine Arbeitsloseninitiative gegründet. Damals uns ein Arbeitslosenbürgerzentrum gegründet in der Gemeinde, was heute noch existiert. Wir haben eine Spielplatzinitiative gehabt und einen Spielplatz neu bestückt mit Spielgeräten. Also auch immer so einen sozialpolitischen Akzent in die Arbeit eingebracht.
Und dann hat sich das Leben, hat sich das berufliche Spektrum verringert einerseits, ne, indem es eben auf den Kosmos Krankenhaus sich runterbrach. Andererseits natürlich vervielfältigt, weil im Krankenhaus alle gesellschaftlichen Schichten, alle werden krank. In der Gemeinde hat man immer nur einen Ausschnitt von Gesellschaft. Dann haben Sie schon gesagt, das ist dann mehr eine Krisenbegleitung geworden. Wir haben eben erzählt, dass Sie so, sag mal, Klaus im Glück 55 Jahre waren. Ist es dann leicht oder schwer, die Menschen zu verstehen, die in der Krise sind?
Aufgrund meines eigenen Hintergrundes ist das leicht. Ich glaube immer, dass ich...
Naja, also bis 2010, also vorher, ne?
Vorher. Ja, ich hatte vorher, denke ich schon, dass ich mich gut einfühlen konnte in Krisen von Menschen. Natürlich ist seit 2010 ein Unterschied zu spüren. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, welches Elend die Eltern durchmachen, die ein Kind zum Beispiel verlieren, welche Verlorenheit die spüren. Das weiß ich nicht mehr aus Büchern, sondern das weiß ich aus dem eigenen Leben.
Deswegen zielte die Frage auch, das sind Klaus im Glück, also für die Zeit bis 2010. Sie schreiben in dem Buch also schon ziemlich deutlich, dass Menschen, die das nicht erlebt haben, keine Ahnung haben. Ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, also so platt schreiben sie es nicht, aber ich finde, es gibt schon deutlich, sie unterscheiden sehr, sehr, sehr zwischen den Menschen, die irgendwie was Hilfreiches tun und die sie einfach dann auch nicht um sich haben wollen. Und das sind die, die keine Ahnung haben. Würden Sie im Nachhinein sagen, Sie hatten eine Ahnung von dem, was in den Menschen passiert, obwohl Sie so im Glück gebadet haben?
Ich hatte eine Ahnung, glaube ich. Ich würde es bei der Ahnung belassen. Ja. Ich konnte mir schon vorstellen, wie es in den Menschen ausgeht. Ich war immer in so Krisensituationen auch sehr nah bei den Leuten. Und die haben mir das auch zurückgespiegelt, dass das hilfreich war. Aber letztlich habe ich natürlich dieses Leid nicht selber kennengelernt. Was das bedeutet und was das vor allen Dingen für eine Langzeitwirkung hat, das konnte ich nicht ermessen. Ich habe ja die Menschen dann in der Regel begleitet im Krankenhaus, bei der Behinderung des Kindes oder bei dem Tod für eine kurze Zeit und habe da den Schmerz erlebt. Jetzt weiß ich, dass der Schmerz unglaublich lange dauert.
Ist Ihre Begleitung dadurch anders geworden?
Das habe ich mich oft selbst gefragt. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich zumindest den Eltern näher. Also fühle mich solidarischer. Und vielleicht strahlt das auch was aus.
Was in Krisen und besonders in Trauerzeiten hilft und was nicht, Darüber reden wir in der zweiten Stunde dieser Sendung. Vorher zur vollen Stunde hören wir aber das Wort, das Klaus Rüggeberg uns mitgebracht hat.
Die Liebe ist stärker als der Tod.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist Klaus Rüggeberg, der uns mitgebracht hat. Die Liebe ist stärker als der Tod. Ich habe gerade zwischendurch gefragt, aus der Bibel ist das nicht?
Das ist nicht aus der Bibel. In der Bibel gibt es einen Satz, stark wie der Tod ist die Liebe. Ich habe den Satz dann anders formuliert. Die Liebe ist stärker als der Tod, weil das meine Überzeugung ist.
Okay. Und Sie haben den mitgebracht, Sie hätten ja jetzt auch, was weiß ich, an Gedichten oder an Aphorismen oder eben an Bibelversen, die Ihnen durch diese Zeit geholfen haben, mitbringen. Aber wenn Sie das mitbringen, dann ist auch das das, was Sie gehalten hat.
Das ist das, was mich gehalten hat. Das ist mir im Kopf, wenn ich nach einem Satz gefragt werde, als erstes. Und es drückt auch aus, dass ich die in den Trauerratgebern über Jahre dargestellten Ratschläge nicht hilfreich finde. Die Ratschläge sind ja in der Regel, Sie müssen den Verstorbenen loslassen, Sie müssen sich distanzieren, Sie müssen zum Leben zurückkommen und es sein lassen. Und ich habe gemerkt, das ist nicht das, was mir hilft. Ich glaube, die Liebe zum Verstorbenen darf bleiben, muss bleiben. Natürlich wird sie anders gelebt.
Warum heißt denn Loslassen nicht mehr lieben?
Loslassen?
Wenn Sie sagen, wenn Sie das so sortieren und sagen, das hilft nicht und so will ich das nicht, also jemanden loslassen oder das Leben weitergehen lassen, heißt das den Menschen nicht mehr lieben?
Das Leben weitergehen lassen ist okay, aber den Menschen loslassen, das hört sich für mich so an, als ob ich die Beziehung jetzt aufkündige, beziehungsweise als ob ich anerkennen muss, dass die Beziehung zu Ende ist. Und die Beziehung ist nicht zu Ende. Die Beziehung ist anders. Natürlich kann ich den irdischen Leib nicht mehr berühren, ich kann meinen Sohn nicht mehr streicheln, küssen, umarmen. Und dennoch bin ich überzeugt, dass ich die Beziehung zu ihm anders innerlich weiterführen kann. Und deshalb sage ich, die Liebe ist stärker als der Tod. Und ich brauche ihn nicht loszulassen, sondern die Liebe verwandelt sich.
Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Klaus Rüggeberg, Vater von Tobias Rüggeberg, der mit gerade mal 30 Jahren plötzlich gestorben ist. Und wenn wir gesagt haben, wir reden jetzt in dieser zweiten Stunde darüber, was in so einer Situation hilft und was nicht hilft, dann glaube ich, ist das erstmal einfach immer eine Katastrophe. Also da müssen wir darüber reden, was hilft in dieser Katastrophe. Alle Eltern, die ein Kind begraben müssen. Ich glaube, für die ist das eine Katastrophe. Und das war in Ihrem Fall ja nicht anders. Im Fragebogen haben Sie gesagt, Horror. Mein Wort, das war Horror. Jetzt ist das fast 4 Jahre her. Ist die Katastrophe denn jetzt ein bisschen kleiner geworden?
Ich habe gelernt, mit dieser Katastrophe zu leben. Wenn ich beispielsweise dieses Buch, was ich ja mit meiner Familie verfasst habe, lese, dann ist die Katastrophe wieder so groß wie vor wenigen Stunden, also wie damals. Dann kommen die ganzen Gefühle, die Gedanken ganz nah an mich ran. Und es fällt mir sehr schwer, das Buch zu lesen. Wenn ich darüber rede, jetzt nach fast 4 Jahren, dann habe ich einen gewissen Abstand zu der Katastrophe. Dann gelingt mir, darüber zu reden, ohne in Tränen auszubrechen.
Also das habe ich mich auch bei dieser Sendung gefragt. Reißen wir alte Wunden wieder auf, wenn wir das tun?
Sie müssen sich vorstellen, die Wunden sind offen.
Man muss sie gar nicht aufreißen.
Ich sage immer, sie können die gar nicht aufreißen. Viele Menschen sprechen mich nicht mehr an. Ich glaube, weil sie unsicher sind oder auch weil sie Angst haben, sie könnten mir Schaden zufügen, indem sie Wunden aufreißen. Und ich pflege zu sagen, die Wunden sind offen. Ich weine so oft und ich beschäftige mich jeden Tag damit. Wenn ich einschlafe, wenn ich wach werde, immer wieder sind diese Gedanken da. Und die Trauer ist natürlich auch da. Das gehört zu meinem Leben. Und diese Wunden sind da und das kann keiner schlimmer machen.
Echt nicht? Also weil, wenn ich an so ein Wundmanagement denke, wenn jemand schlimme Wunden hat, dann kommt einmal die Woche jemand, der sich nur mit Wundmanagement auskennt und alle anderen versuchen sorgsam, die Wunde nicht zu berühren. Und der ist derjenige, der dann den anderen zeigt, wie man diese Wunde berührt oder nicht berührt. Also so ein Wundmanagement, das ist auch so ein, also vielleicht so ein Bild, was ich für diesen wahnsinnigen Schmerz habe, der einem entgegenschlägt, wenn man ihr Buch liest. Da habe ich ja auch eine Scheu, wenn ich weiß, also man kann die Wunde noch nicht mal aufreißen, sie ist sowieso schon offen. Kein fühlender Mensch wird eine offene Wunde berühren wollen, weil das dann wehtut, noch mehr schmerzt.
Ich habe dafür auch Verständnis, dass die Menschen um mich herum da unsicher sind. Es ist so, glaube ich, die trauernden Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, der expressiv ist. Mir hilft, mich auszudrücken. Mir hilft, über meinen Verlust zu sprechen, über meine Gefühle, über meine Gedanken, was mir mein Sohn Tobias bedeutet hat. Das hilft mir ungemein. Es gibt Menschen, die da ganz anders sind, die das mit Schweigen versuchen durchzubringen. Und die sind auch froh, wenn sie nicht angesprochen werden. Mhm. Ich bin froh, wenn ich angesprochen werde. Ich empfinde das eher als eine Wertschätzung, dass ich auch über mein Verhältnis und meine Liebe zu meinem Sohn sprechen kann. Das tut mir gut.
Okay, also wenn wir in diesem Bild der offenen Wunde und des Wundmanagers bleiben, sind Sie ja der Wundmanager für Ihre Wunde und erklären den anderen, wie man das am besten anfasst oder nicht anfasst oder versorgt oder offen lässt und die Luft drankommen lässt. Es gibt ja, ne, wenn man das Bild nimmt, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und tun Sie das so ganz offensiv, dass Sie sagen, nee, sprich mich drauf an? Oder?
Ja, ich sag das so. Also ich möchte die Wunde zeigen. Ich möchte sagen, hier, da ist meine Wunde.
Okay.
Natürlich tut das weh. Aber wie ich eben schon sagte, das hält mich auch in Kontakt zu meinem Sohn. Und deshalb mache ich das gerne.
Wird es noch mehr weh, die Wunde verstecken zu müssen?
Für mich ja. Ich würde mich einsam fühlen. Ich will nicht einsam sein.
Wenn die anderen... Aus welchen Gründen auch immer, das kann ja Takt sein, das kann aber ja auch Angst sein, an der Wunde vorbeigucken, dann fühlen Sie sich einsamer.
Dann fühle ich mich einsamer. Und deshalb provoziere ich das schon mal, dass ich von mir aus aktiv werde.
Oh, wie geht das denn?
Und ja, indem ich dann das Gespräch darauf bringe, indem ich sage, du hast ja damals mitbekommen, dass mein Kind gestorben ist. Und dann gehen die darauf ein und dann entspinnt sich auch ein Gespräch. Dann kriegen die Leute Mut. Aber ich muss selber schon mal in Vorleistung gehen.
Die anderen sind oft hilflos. Und manchmal denke ich, gerade die Menschen, die ein Herz in der Brust haben, die viel fühlen, sind auch schnell bereit, sich in Frage stellen zu lassen, was von anderen hilft. Also jetzt haben wir sozusagen darüber gesprochen, was ihnen hilft. Ihnen hilft es, die Wunde zu zeigen und dadurch in Kontakt mit Tobias zu bleiben. Wie das mit den anderen ist, da würde ich gerne gleich hingucken. Klaus Rüggeberg, heute zu Gast in der Sendung Menschen, um uns aus seinem Leben zu erzählen, besonders von seinem Sohn Tobias, der plötzlich tot war. So heißt auch das Buch, was Sie als Familie darüber geschrieben haben. Tobias ist auf einer Pauschalreise in Ägypten, hatte er einen Unfall mit dem Bus gehabt und war plötzlich tot. Wenn sowas passiert, dann sind Familie und Sie haben eine große Familie und Freunde und Sie haben einen großen Freundeskreis und Nachbarn und Kollegen, auch wenn Sie sehr bewusst leben. Sie sind Seelsorger, von daher haben Sie sich auch mit Kollegen und mit Menschen umgeben, die durchaus auch geübt sind, auf alles Mögliche im Leben zu reagieren, sind dennoch hilflos, wollen tröstend oder hilfreich sein, sind das aber oft nicht. Das schreiben Sie auch sehr deutlich. Wir haben ja eben schon über die eine Freundin gesprochen, die Ihnen geraten hat, jetzt wäre es aber doch mal gut und jetzt sollten Sie mal loslassen. Da schreiben Sie nur, das hilft nicht und haben sich abgewendet. Wie ist das denn mit dem Trösten? Also wenn jemand sein Herz öffnet und für Sie da sein möchte, was ist denn tröstend oder was ist denn hilfreich und was nicht?
Für mich ist immer wieder hilfreich, wenn ich über meinen Verlust, meine Gefühle, meine Gedanken sprechen kann. Ich brauche Menschen, die treu an meiner Seite bleiben. Sie müssen sich vorstellen, als unser Sohn starb, haben wir eine unglaublich großartige Erfahrung gemacht, was die Nähe und den Trost durch Menschen anging. Hunderte Leute haben uns geschrieben, Hunderte kamen zur Trauerfeier. Viele Menschen haben uns da sehr, sehr gut getan.
Bei der Beerdigung, schreiben Sie, haben nachher 500 Teelichter um am Altar, um den Sarg gefackelt. Also 500 Menschen waren da.
Da waren 500 Menschen etwa und das trägt ungemein. Ich habe diese Trauerfeier noch sehr lebendig in Erinnerung und ich weiß, wie mich das getragen hat. Dieses Mitempfinden der Menschen, das war für mich ein großer Trost.
Aber warum schreiben Sie dann so oft, dass es kein Trost ist, wenn die Menschen da sind, wenn sie was sagen? Es muss noch präziser gehen, weil das Dasein alleine hat ja oft sie doch verletzt oder ihre Frau verletzt oder die anderen verletzt.
Sie müssen sich vorstellen, die Zuwendung der Menschen ebbte nach der Trauerfeier dann auch schlagartig ab. Dafür habe ich Verständnis. Das Leben geht weiter, so sagt man. Unser Leben geht auch weiter, aber anders weiter. Das Leben der anderen geht so weiter, wie es vorher war. Mhm. Die wenden sich wieder ihren Geschichten zu und ihren Lebensfreuden oder ihren Aufgaben, ihren Problemen. Das ist legitim. Und so mache ich es ja auch nicht anders. Ich mache es ja auch so. Nur als Trauernder bleiben sie mit dem Schmerz dann zurück.
Das heißt, Dasein ist wichtig und länger Dasein als zur Beerdigung.
Wir haben eine Freundin, die hat über 2 Jahre lang und im Grunde jetzt auch noch, die wohnt in Pforzheim, also weit weg von Köln. Die hat immer wieder durch Karten, kleine Buchgeschenke, Briefe, Anrufe gezeigt, dass sie treu an unserer Seite ist. Das hat uns ungeheuer gut getan. Ohne Aufforderung, ohne Vereinbarung hat sie immer wieder sich erinnert an unser Geschick und hat Wege gefunden, mit uns in Kommunikation zu treten.
Und welche Wege, über die Kondolenzschreiben, da sprechen wir gleich noch gesondert drüber, aber welche Wege hat sie denn gefunden, die hilfreich waren? Weil ich bin ein bisschen hartnäckig, weil sie es einfach so deutlich in ihrem Buch schreiben. Also ich würde ungern zu den Menschen gehören, die sich ihnen zuwenden wollen, aber die sie dann dabei so verletzen, wie das eben viele Menschen getan haben nach der Zeit der Beerdigung. Also was für diese Freundin aus Pforzheim, was hat die denn richtig gemacht?
Ich sage nur ein Wort, die war treu. Ich brauche Menschen in der Trauer, die treu sind, die nicht zur Tagesordnung übergehen, die eine Ahnung haben, welcher Schmerz in mir ist. Das tut gut, dass die dranbleiben, sozusagen. Ich finde nicht, dass wir da so viel uns beschwert haben über die Menschen. Wir haben auch geschrieben, der Trost ist ganz unterschiedlich. Wir hatten einen Freund, der in einem Gespräch gesagt hat, ich kann mich nicht so ausdrücken wie meine Frau, ich kann da gar nicht so viel so beitragen und ich bitte euch, das zu verstehen. Und das hat uns gut getan. Also die Sprachlosigkeit, die Menschen haben, die ist schwierig auszuhalten. Wir haben Erfahrungen gemacht, wo Menschen einfach, wo die keine Resonanz gezeigt haben, wo Sprachlosigkeit war. Das ist schwer auszuhalten. Aber wenn jemand sagt, ich bin sprachlos, ich kann nicht anders, das finde ich großartig.
Der sozusagen den Zustand, in dem er selber ist, offen macht, sodass sie das einordnen können, die Sprachlosigkeit. Und das ist nicht ein Weggucken oder sowas, sondern das ist einfach, ich hab nichts zu sagen, bevor ich Unsinn rede, sag ich einfach gar nichts. Ich finde auch nicht, dass sie sich beschwert haben. So will ich es auch gar nicht dargestellt haben jetzt, sondern mir geht es gerade um die Menschen, die was beitragen wollen, es dann aber auf eine Art machen, die sie neu verletzt. Ich glaube, das will keiner von denen, die ihnen wohlgesonnen sind. Und das passiert aber dennoch. Also das ist jetzt ja nicht ein Beschweren, sondern deswegen so ein Herausfinden. Also Sie sagen, was denn wirklich hilfreich ist, das Treue, und wenn ich es höre, dann treu zu dem Schmerz, also treu dazu, dass ein Schmerz einfach über lange Zeit sehr intensiv, sehr groß ist und sein darf.
Genau, und sich daran erinnern und auch immer wieder Angebote machen, kleine Briefe, kleine Karten, Erinnerungen an den Todestag oder an den Geburtstag, dass ein Mensch aufmerksam ist, das reicht. Ich finde, Trösten ist gar nicht so schwer. Das Schwere ist vielleicht aufmerksam sein. Man muss keine, also ich erwarte nicht große Worte oder ich erwarte nicht theologische Sätze und Trostsätze, sondern ich erwarte so eine menschliche Nähe.
Okay. Das reicht. Das kann man auch in Kondolenzschreiben machen. Das ist nochmal eine eigene Kategorie, in dem Menschen sich anderen zuwenden, und deswegen sprechen wir gleich über die. im Domradio. Heute zu Gast Klaus Rüggeberg mit dem Buch, was die ganze Familie geschrieben haben, hat Plötzlich Tod als Familie weiterleben. Die Idee zu diesem Buch kam, nachdem ihr Sohn Tobias gestorben war und sie hunderte Kondolenzbriefe bekam. Und ihre Frau hatte die Idee, diese Briefe zu veröffentlichen. Und wenn wir jetzt in der Sendung bei dem Thema sind, was hilft und was hilft nicht, dann hatte sie diese Idee, weil diese Briefe geholfen haben.
Zum einen haben die dadurch geholfen, dass wir gemerkt haben, wie sehr sich die Menschen bemühen, uns Gutes zu tun. Sie haben auch geholfen, weil so viel Wertschätzung in diesen Briefen zum Ausdruck kam. Wertschätzung in erster Linie mal für unseren Sohn. Viele kannten unseren Sohn, die geschrieben haben, haben Geschichten erzählt, haben erzählt, was er ihnen bedeutet hat, was sie mit ihm erlebt haben. Und das ist besonders tröstend, die Wertschätzung für den Menschen, den sie lieben und der verstorben ist. Das tut gut und das wirkt heilend.
Es gibt eine Passage in dem Buch, da sagen sie, Menschen können viel tun. Das muss gar nicht das gesprochene Wort sein, das geschriebene Wort sein. Und dann sagen sie, was schön war, wenn Leute mal eine Karte geschrieben haben oder ein Buch oder irgendwas Nettes vorbeigebracht haben. Also einerseits sind Worte irgendwie heikel, andererseits sind aber diese Form von Kondolenzschreiben hilfreich oder heilsam.
Ich fand das heilsam, ich fand das hilfreich. Wir haben gespürt, die Menschen haben sich Gedanken gemacht, sie haben versucht, Trost zu formulieren aus dem Glauben oder durch Spruchkarten, die sie ausgesucht haben. Wie gesagt, sie haben viel Wertschätzung gezeigt. Es gab auch anderen Trost, wie zum Beispiel Essen kochen. Mhm. Wenn sie einen Menschen verloren haben und sie sind so im Schockzustand, dann fühlen sie sich wie gelähmt. Sie können die Dinge des alltäglichen Lebens nur mit größter Mühe schaffen. Mhm. Es fängt beim Rasieren an und Zähneputzen, also sich fertig machen, sich anziehen. Es ist wie eine Lähmung. Und erst recht ist es schwierig zu kochen und das Mahl zu bereiten. Und ich erinnere mich, wie ein Freund, der auch bekannt hatte, dass er gar nicht so Worte findet, um uns zu trösten, dass der Aufläufe gemacht hat und uns vorbeigebracht hat. Das hat uns so gut getan. Der hat jetzt nichts gesagt, aber der hat dieses Essen vorbeigebracht. Das war wunderbar.
Okay, der hatte dann auch ein bisschen eine Ahnung, was sie essen mögen und was nicht.
Ich weiß nicht mehr, ob er uns gefragt hat. Ich glaube, er hat was gemacht und das war großartig.
Okay, gibt es auch beim Kondolenz Schreiben irgendwie Dinge, die man besser nicht macht? Gab es auch Karten, die haben sie irgendwie, hätten sie am liebsten weitergereicht in den Papierkorb?
Ja, aber ganz wenige. Also von den Hunderten vielleicht 5 oder 10 maximal, wo so praktisch vorgedruckt ist, wo so Sätze geschrieben sind, die man überall lesen kann und wo dann die Unterschrift hinkommt. Da haben wir gemerkt, da ist keine persönliche Auseinandersetzung oder keine persönliche Wärme drin. Aber das war verschwindend gering.
Also, viele Menschen scheuen sich ja und greifen zurück auf Dinge, die schon gedruckt sind, weil sie denken, diese Worte können dann schon mal nicht verletzen. Und sie würden aber jetzt ermutigen, einfach doch was Persönliches zu schreiben.
Ich erinnere mich, dass einige geschrieben haben, einige wenige, ich finde keine Worte. Mhm. Ich fand das toll. Wir haben ja selber keine Worte gefunden.
Das ist wie der Freund, der sagt, meine Frau kann mit euch reden, ich kann nicht so viel reden. Und wenn man Sprachlosigkeit offen macht, sodass sie wissen, dass der redet nicht, weil er nichts sagen will, dann können sie das gut handeln.
Dann ist es authentisch. Da können wir was mit anfangen. Das war gut. Wenn Leute schrieben, wir können dazu nicht sagen, wir finden keine Worte, aber wir denken an euch oder wir beten für euch. Das reichte. Das war großartig.
Zum Jahrgedächtnis sind da auch noch Briefe gekommen?
Beim ersten Jahrgedächtnis sind viele Briefe noch gekommen, waren auch viele Menschen da. Wir hatten da nochmal einen Gottesdienst. Danach wurde das weniger. Einige wenige noch. Die sind dann umso kostbarer.
Sie sagen, mir ist wichtig, dass man treu bleibt. Einige Treue sind noch da.
Einige Treue sind da.
Und das sagen Sie auch, das schreiben Sie auch. Wichtig ist Ihnen, dazu möchten Sie eigentlich auch ermutigen, dass Sie Menschen fragen.
Es besteht ja große Unsicherheit beim Umgang mit Trauernden. wie ich eben sagte, die Menschen sind sehr unterschiedlich in ihren Bedürfnissen. Wir wissen nicht, was Trauernde brauchen. Und ich kann nur immer wieder sagen, fragt die Leute, was kann ich für dich tun, was brauchst du, ist das okay, wenn ich deinen Verlust jetzt anspreche, ich würde gerne mit dir darüber reden, magst du das jetzt oder magst du es nicht? Also fragen sie, und wenn die Leute fragen, dann verschwindet auch die Unsicherheit. Die Unsicherheit kommt ja daher, dass man vermutet und hofft, das Richtige zu tun, aber nicht sicher ist. Ich sage auch den Schülern in der Krankenpflegeschule immer, fragen Sie die Leute, was sie brauchen. Kann auch sein, dass die Leute sagen, von dir will ich gar nichts. Mag auch dann kränkend sein. Aber sie sind immer auf der sicheren Seite, wenn sie fragen. Dann hat der Trauernde alle Freiheit, das zu erbitten, was er braucht.
Die Sendung Menschen mit Klaus Rückeberg geht zu Ende. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, und die würde ich gerne auf die Todesanzeige verwenden. Und genauer gesagt auf einen Satz, den Sie in der Todesanzeige Ihres Sohnes Tobias, der mit 30 Jahren plötzlich in Ägypten einen Busunfall hatte und tot war, den Sie auf diese Anzeige geschrieben haben, und das war: heute noch wirst du im Paradies sein. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, was für ein Horror das ist, was für ein Schmerz, dass er sich zwar verändert, aber dass er sie begleitet und auch, dass sie annehmen, dass er sie auch weiter begleiten wird. Und dann schreiben sie das auf die Todesanzeige: heute noch wirst du im Paradies sein.
Meine Frau wollte diesen Satz unbedingt haben, weil an dem Sonntag, der auf den Tod folgte, das auch der Text war, der im Gottesdienst gelesen wurde. Und für meine Frau war das nochmal eine Bestätigung, dass unser Sohn nicht im Nichts ist. Dass er aufgehoben ist mit seiner ganzen Geschichte, mit seinen Traurigkeiten, mit seinen Stärken, mit seiner Lebenslust, mit den Dingen, die schwer im Leben waren. Also sozusagen all das, was er gelebt hat, die Beziehungen, in denen er war, all das ist unsere Hoffnung, ist aufgehoben bei Gott.
Da gibt es ja auch eine Geschichte zu. Die Schwester ihrer Frau war später in den Gottesdienst gegangen, und das Erste, was sie an diesem Morgen dann in der Messe gehört hatte, war dieser Satz aus dem Evangelium dann: heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und hat das also wie so eine Bestätigung oder ein Zeichen genommen, dass das einfach von der Schwester, von der Tante praktisch transferiert wird, aber als Botschaft transferiert wird. Ist das denn was, wo sie sich auch mit... Also was Sie auch mitgetragen haben, wenn es der Wunsch der Tante und der Mutter war?
Ich konnte das gut mittragen. Wenngleich ich, wie viele glaubende Menschen, auch immer wieder Zweifel habe und immer so schwanke zwischen der Gewissheit, der ist im Paradies, wie wir sagen, der ist gut aufgehoben und all seine Lebenssehnsucht ist erfüllt. Es gibt aber auch immer wieder so diese Gedanken, die ich habe, wer weiß, was kommt, und wer weiß, ob nicht vielleicht alles schwarz und dunkel ist. Das sind so Gegensätze, die immer wieder in mir arbeiten. Also ein Glaube und ein Zweifel sozusagen gleichzeitig.
Es ist ja auch ein krasser Gegensatz zwischen dem, was Sie dann annehmen, dass Tobias erlebt, nämlich im Paradies zu sein, und dem, was Sie selber erleben, nämlich den Horror. Dann könnte man auch sagen, in der Hölle sein. Das ist wie Hölle und Himmel gleichzeitig. Also die gehen, gehen ins Paradies, und die bleiben, sind in der Hölle. Schmoren hier in der Trauerhölle, in der Schmerzhölle.
Ich habe schon mal scherzeshalber öfter gesagt in verschiedenen Runden, ich habe das Glück, ich komme nicht in die Hölle. Dann fragen die Leute, wieso du denn nicht? Sage ich war schon drin. Und das drückt das aus, was Sie gerade formulieren. Das ist die Hölle, das ist der Horror, und was Schlimmeres gibt es gar nicht.
Haben Sie denn selber so dieses, also Sie sind in der Hölle zurückgeblieben, aber schon, ja, ist es eine Annahme oder ist es irgendwie eine Zuversicht oder eine Gewissheit, dass es dem Tobias im Paradies da gut geht?
Für mich ist es eine Zuversicht, die manchmal auch zur Gewissheit reift. Dann kommen wieder Zweifel, aber ich habe eine große Zuversicht.
Seitdem Tobias gestorben ist, ist Ihre Familie gewachsen. Da gab es ja schon noch die drei Schwestern, Rebecca, Esther und Lea. Da gibt es aber heute auch Laura, Frieda und Alma, die gab es auch schon. Und dann gibt es aber noch Paula und dann auch noch Spidey. Spidey kommt am 5. Oktober, ist aber auch ein Mädchen. So viel ist schon mal klar, Spidey ist der Arbeitstitel. Das heißt, ihre Familie ist um kleine Enkeltöchter, um Mädchen gewachsen. Und das beschreiben alle Familienmitglieder, dass vor allen Dingen so ganz, wenn die ganz klein sind und einfach lachen und einfach da sind und nicht wissen, was um sie herum passiert, dass das einfach ein großer Trost war.
Das ist für mich so. Mir waren die Kinder damals auch schon mal zu viel. 4 Kinder und dann die erste Enkelin. Da war ich ja noch relativ jung. Das war schon viel Arbeit. Inzwischen ist das ganz anders. Für mich sind die Enkel ein Trost und ich suche sozusagen den Kontakt zu ihnen. Ich suche die Begegnung mit ihnen, weil sie mir gut tun.
Das sind ja dann demnächst 5. Aber wenn es 10 werden, haben sie nichts dagegen.
Keinesfalls. So viel Enkel wie möglich. Es ist die Erfüllung des Lebens. Es ist wunderbar und ich freue mich daran.
Und das sind ja jetzt alles Mädchen, genau wie die Töchter und ihre Frau. Also sie sind sozusagen in einem weiblichen Orbit unterwegs. Wenn da kleine Jungs zukommen, wäre jetzt auch nicht schlimm.
Ich bin stolz, dass ich schon was Besonderes bin mit diesen neuen Frauen. Über Jungen freue ich mich auch. Ja.
Jetzt sind Sie ja gerade mal noch nicht ganz 58.
Nicht ganz 59.
Nicht ganz 59. Okay, jedenfalls ist da ja, so Gott will, noch viel Platz und Zeit. Sie wollen nicht ewig arbeiten. Was soll denn noch kommen? Was möchten Sie denn gern noch erleben? Außer jede Menge Enkelkinder.
Da bin ich immer noch so in der Phase wie nach dem Tod meines Sohnes. Ich lebe von Tag zu Tag. Ich bin noch nicht so recht in der Lage, große Pläne zu machen. Mit Ausnahme des Plans, dass ich die Altersteilzeit anstrebe. Und dann würde ich noch 4 Jahre arbeiten. Ich werde sicherlich mich ehrenamtlich engagieren. Ich werde mir sicherlich mit meinen Enkelkindern viel tun, aber ich habe so keine rechten Pläne, die schon so gereift sind. Ich lasse das kommen.
Gibt es ja noch einen Wunsch? Wenn es keine Pläne gibt, gibt es einen Wunsch?
Es gibt einen Wunsch, dass ich schöne Reisen unternehme mit meiner Frau.
Dann wünsche ich Ihnen, dass die Zeit kommt, in der Sie schöne Reisen mit Ihrer Frau unternehmen können. Wenn das so sein soll, wünsche ich Ihnen gerne, dass es irgendwann mal 10 Enkelkinder sind. Erstmal alles Gute für das, was dann da im Oktober auf die Welt will. Klaus Rückeberg, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich darauf eingelassen haben, von Tobias zu erzählen. Und ich hoffe, dass da Dinge bei waren, die hilfreich, unterstützend, inspirierend sind. Denn wir sind alle mit Menschen konfrontiert, die ihre Angehörigen verlieren. Und wenn wir dabei lernen können, wie das für die Angehörigen hilfreicher geht, finde ich das immer hilfreich. Ich danke Ihnen, dass Sie heute gekommen sind. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass genau das dabei war. Irgendeine hilfreiche Anregung. Um, wenn Sie das nächste Mal mit einem Trauerfall konfrontiert sind, konstruktiv sein zu können oder in einem, der Sie schon ereilt hat, dass Sie sagen, oh, da könnte ich mich nochmal melden, vielleicht kann ich da ein bisschen mehr Treue zeigen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.